Es ist trotzdem falsch, wenn man sagen würde, das gibt's gar nicht, den Hinduismus, oder das sind alles einzelne Religionen, weil diese religiösen Traditionen stehen in einem ganz engen Austauschverhältnis.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sprechen weiter über das antike, aber auch aktuelle Indien. Und nachdem wir schon in ein paar Texte geschaut haben, wollen wir in dieser Folge mal über den Hinduismus sprechen. Was meint man damit eigentlich genau? Welche Dimension hat das? Und das mache ich mit Annette Wilke. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Eichler.
Sie sind emeritierte Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Münster mit großem Hinduismus-Schwerpunkt, aber auch vergleichenden Religionswissenschaften. Die erste Frage ist hier immer eine persönliche. Wie kam das eigentlich bei Ihnen im Leben, dieses Interesse für Indien?
Ja, es ist eine sehr lange Geschichte und ich will das da nicht zu stark drauf reingehen. Aber wissen Sie, ich war in einer Zeit jung, Teenager, junge Frau. Also da war ein großes Indien-Interesse da. Ja, der Flower Power Bewegung und so weiter. Und so hatte ich mich auch persönlich interessiert und habe Leute kennengelernt, auch in Also ich habe studiert, auch in Indien bei indischen Meistern. Und einer der Meister, der kam eben aufgrund seiner Herzkrankheit, war er in Zürich eingeladen an der Birsa Benner Klinik. Und so kam ich, habe ich mich angefangen damit zu befassen und habe dann 3 Jahre studiert in Kalifornien an der Akademie für Vedanta und Sanskrit. Und als ich zurückkam, war dann auch so sehr großes Interesse da am interreligiösen Dialog. Und da hatte ich dann mehrere Jahre hatte ich Lehraufträge an der Studentengemeinschaft der Zürcher Hochschulen und Studiengemeinschaft. Und das war eine sehr intensive und schöne Zeit und ich habe mich dann entschlossen, in dieser Zeit auch wurde gefördert, auch zu einem Studium. Also ich habe erst später dann das Akademische sozusagen nachgeholt.
Ah,
Also
das war vorher quasi ein Studium aus Selbstinteresse.
ja, genau.
Und was haben Sie da gelernt in Indien zum Beispiel? Also wie war das? Es muss ja spannend gewesen sein, zu dieser Zeit dahin zu kommen.
Nein, nein, wissen Sie, ich war, ja, ich wollte eigentlich nach Indien. Aber es gab damals sehr viele Interessierte im Westen. Und dann gab es diesen 3-Jahres-Kurs, den ich besuchen wollte, eben nicht in Mumbai, wo ich eigentlich hin wollte, sondern in Kalifornien.
Ja.
Und dann habe ich das in Kalifornien studiert, ja, und das war sehr, sehr spannend. Also sehr, sehr intensiv, ohne Wochenende. Und wir haben wirklich auch Sanskrit gelernt und vedische Rezitation und so weiter. Und es hatte auch ein paar Inder, also mehr so, die durch Migration nach Amerika gekommen waren. Und dann hat es vor allem Amerikaner, die mit mir studiert haben, aber auch 2 andere Schweizer. So, ja, so war damals ein großes Interesse da. Und ich habe sehr viel über die Kultur gelernt, aber dann auch natürlich später gelernt. Ich hatte dann auch ein Stipendium nach Benares für 2 Jahre. Ein Promotionsstipendium und habe dort natürlich auch gelernt, dass mein Studium in Amerika, also der Vedanta ist eine philosophische Richtung, Advaita Vedanta eigentlich die bekannteste bei uns und auch in Indien seit dem 15. Jahrhundert die wichtigste. Ja, und in Benares ist mir dann eben klar geworden, also dort haben sich dann viel mehr an der Uni zum Beispiel, hat man sich viel mehr für Tantrismus und kaschmirischen Shivaismus interessiert und weniger für den Advaita Vedanta. Und vor allem habe ich quasi den gelebten Hinduismus wirklich hautnah kennengelernt. Und das war für meine Laufbahn dann als Religionswissenschaftlerin das Zentrale, ja. Also dann auch gelebten Hinduismus und die Wichtigkeit von Religionsästhetik, was einer meiner Forschungsschwerpunkte ist. Also diese vielen Feste und die Farben und Prozessionen und Tempel und der Klang, die Wichtigkeit des Klangs ist mir dann erstmals aufgefallen. Und darüber habe ich ja dann mit dem Kollegen Oliver Möbus ganz ein dickes Buch verfasst über Klang in Indien, Sound and Communication. Also an Aesthetic Cultural History of Sanskrit Hinduism. Also, und das geht querbeet seit vedischer Zeit bis heute. Also, es ist ein sehr pauschaler, breiter Überblick. Das Ganze in sehr kurz, ja, über die wichtigsten, so, also die wichtigsten Stationen,
Ja,
meines Indieninteresses.
genau. Benares kennt man auch unter dem Namen Varanasi. Das kann man vielleicht noch dazu sagen.
Varanasi
Genau,
heute,
am Ganges, diese alte Stadt. Ja.
als ich dort das Stipendium noch hatte, hieß es eben noch Benares. Das wurde erst nachher ja quasi umbenannt oder also oder es ist ja, Varanasi ist ja ein alter Name, der in den Sanskrit-Texten auftaucht und es wurde dann wieder so benannt. Also
Stimmt, gab es einige Umbenennungen, ne? Ja.
nein, ja. Ja, genau, oder Rückbenennungen. Eigentlich Benares ist so die Anglisierung von Varanasi, Banaras, ja, sagten die Engländer.
Ja.
Und dann verdeutscht war das dann eben Benares.
Ja, sehr, sehr interessant. Auch jetzt schon diese frühen Forschungsfragen zum Klang. Wir wollen ja über den Hinduismus sprechen und da klang jetzt auch schon viel an bei Ihnen. Was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, der sich jetzt nur als Laie versucht hat, einen Überblick zu machen, dass es ist ja normalerweise. Fangen wir mal so an. Wenn man sich mit so alten philosophischen, religiösen Themen beschäftigt, dann merkt man oft, ach, es ist ja viel komplizierter, als ich das gedacht habe, wenn man reinschaut. Aber beim Hinduismus hatte ich jetzt das Gefühl, dass es doch noch mal komplizierter ist als bei anderen Religionen und dass das unterschiedliche Dimensionen hat. Also einmal, dass Hindu sowieso dieses Wort, dieser Wortstamm, eine Fremdbezeichnung eigentlich ist und dass heutzutage ja Hinduismus auch eine politische Bezeichnung ist und vielleicht auch noch das anders als vielleicht im Christentum, wo man so klar diesen Text der Bibel hat irgendwie, auf den alles so zurückweist oder im Judentum das Alte Testament, im Islam den Koran, es auch so viele verschiedene alte Texte gibt, auf die alles zurückweist, die aber auch seit so vielen Jahren und Jahrtausenden schon interpretiert werden. Vielleicht fange ich mal so an. Kann man das überhaupt richtig sagen, was das ist, Hinduismus?
Ja, das ist eine viel diskutierte Frage, auch in der Forschung und die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Also ich bin eher, da würde ich eher konservativ argumentieren, doch kann man schon. Also das Wort Hinduismus, muss ich zuerst vielleicht damit anfangen, das hat eine neuere Geschichte. Das ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Und da ist auch ein bisschen in der Forschung, wird ein bisschen gestrichen, waren das die Engländer oder war das Rammohan Roy, ein indischer Reformer, der den Begriff für so alle religiösen Traditionen Indiens dann erstmals so als Sammelbegriff verwendet hat. Und natürlich, als das aufkam, das als Sammelbegriff zu verwenden, da war na ganz klar, dass die wichtigste Quelle der Veda ist, Ja, die Veden ist eine sehr alte Literaturgattung, geht mindestens 2000 Jahre vor Christus zurück, die ältesten Texte Rigveda. Und zu den Veden gehören eben die Upanishaden, und das waren sehr wichtige Texte in der Frühzeit der Forschung zumindest. Und auch die Bhagavad Gita war auch sehr zentral. Also der Hinduismus, ich benutze jetzt mal den Begriff, diesen umstrittenen Sammelbegriff kurz, doch für das ganze indischer Religionen, die nicht Buddhismus, Jainismus, Sikhismus und so weiter sind. Also die Schwierigkeit einer Definition liegt ja darin, wenn man es jetzt von einem neutralen Standpunkt aus betrachtet, dass es keinen Gründer gibt, keine einzige heilige Schrift, sondern eine ganze Bibliothek heiliger Schriften, und so weiter. Also alles, was eine andere Religion, die Sie genannt haben, ja, Islam oder auch sogar der Buddhismus und Christentum und so weiter. Also, dass man das dann auf eine Person zurückführen kann und so weiter. Das ist nicht der Fall in Indien. Und man hat eben sowas versucht im 19. Jahrhundert, diese Art von Vereinheitlichung, indem man gesagt hat, der Veda, die Veden, das sind die allerältesten indischen Texte. Und es sind auch Offenbarungstexte. Also man glaubt, die Upanishaden wurden von vedischen Sehern geschaut und so weiter. Also, dass es auch Offenbarungsschriften sind. Ja, und ganz zentral wurde auch Shankara, seine Auslegung der Upanishaden. Also von daher hatte man dann auch so quasi Gründerväter. Und dann natürlich die Bhagavad Gita, ja, mit dem Gott Krishna, der die Gita verkündet, nach diesem Lehrgedicht. Also da hatte man dann doch so etwas wie Personen, an denen man den Hinduismus festmachen konnte. Und in der Rezeption der Bhagavad Gita wurde das dann bald quasi zur Bibel Indiens deklariert. Ja, die Gita war ja ein Text, der sehr enthusiastisch aufgenommen wurde im Westen, als der mal bekannt wurde in der westlichen Kultur. Und es wurde dann plötzlich klar in Europa, dass nicht nur Europa oder das Vorderasien mit der Bibel und so sehr alte Texte hatte oder mit Griechenland eine alte Philosophie, sondern auch in Indien, dass es eine großartige alte Metaphysik gab, ja. Und das war sozusagen, also wirklich ein bisschen mind-blowing für die Europäer. Sie haben plötzlich gemerkt, dass sie nicht quasi im Mittelpunkt der Welt sind, die alles definieren. Und von daher war eigentlich diese Entdeckung der alten Texte Indiens sehr, sehr wichtig. Also was man einschränkend sagen muss, dass diese Definition des Hinduismus über diesen alten Schriften ist natürlich ein bisschen schräg, wenn wir den gelebten Hinduismus anschauen, weil das ist sehr eine brahmanische Perspektive, ja. Also der Brahmanismus,
Was ist das?
ja, so wurde in alter Zeit der Hinduismus genannt. Und das ist, also das ist, was die Brahmanen überliefert haben und was ihnen die wichtigsten Texte sind, ja. Also die haben ja auch den Engländern, den Briten quasi nahegelegt, dass der Veda und die Bhagavad Gita und die Upanishaden, dass das so wichtige Texte sind und Shankara so ein wichtiger Philosoph. Aber wenn man es neutraler betrachtet, muss man sagen, dass der Hinduismus eine unglaublich komplexe religiöse Landschaft darstellt. Manche würden sogar sagen, eine religiöse Landschaft, die aus unterschiedlichen großen Religionen besteht. Ja, und da würde ich ein bisschen konservativer mit Ihnen argumentieren. Ja, einerseits stimmt das, aber diese großen Religionen, zum Beispiel der Shivaismus, also das sind, so werden diese Traditionen genannt, die den Gott Shiva als höchsten Gott betrachten. Vishnuismus, die Vishnu als den höchsten Gott betrachten. Und dann kann man auch noch von Ramaismus und von Krishnaismus sprechen und von Shaktismus. Das ist Shakti, die große Macht oder die große Göttin. Es gibt auch sehr viele Göttinnenverehrer in Indien. Und aber gleichzeitig, und das zeigt etwas von dieser totalen Komplexität und wie das alles zusammenhängt, gleichzeitig sind die Shaktas, diese Göttinverehrer, eben auch eigentlich meistens auch Shivaiten. Und alle Shivaiten auch auf ihre Art Shakti. Nur wird bei ihnen die Shakti als Schöpfermacht Shivas angeschaut. Und als seine Frau. Und im Shaktismus ist einfach die Göttin quasi an der Spitze der Hierarchie. Und dann gibt es neben diesen sogenannten sektarischen Strömungen, man darf das nicht in unserem Sinn als Sekten, da es sind eigentlich wirklich Religionskulturen, eigene Religionstraditionen, aber neben dem gibt es eben auch zahlreiche Lokalkulte, Regionalkulturen, die dann wieder anders sind in jedem Teil Indiens. Also der Shivaismus in Nordindien ist nicht genau dasselbe wie im Süden und so weiter. Und sogar eben auf lokaler Ebene gibt es viele Heiligtümer, die dann auch eine eigene Mythologie ausgeprägt haben und so weiter. Also Sie sehen, es ist sehr kompliziert. Und noch eine letzte Bemerkung zu diesem sehr, sehr komplexen Konglomerat Hinduismus. Es gibt natürlich auch viele Volkskulturen, also die lange Zeit, heute ist das vielleicht ein bisschen im Wandel, aber lange Zeit rein oral waren, also wo es gar keine Texte gibt, gar keine Niederschriften und die auch, also so, die quasi vom brahmanischen System aus betrachtet am unteren Rand der Gesellschaft waren, aber natürlich in ihrer eigenen Wahrnehmung in der Mitte immer waren, ja, für sich genommen. Es gibt Dalit-Kulturen, Dalit-Tempel, also Tempel für sogenannt Unberührbare, die aber eben eine ganz eigene Tradition, Religionskultur ausgebildet haben und so weiter. Also da könnte man in diesen sogenannten Volkshinduismus, was früher auch unter dem pejorativen Begriff kleiner Hinduismus gefasst wurde, ja, Little and Great Tradition, das waren so wichtige Stichworte. Gäbe es unendlich viel auch noch mal noch ganz andere Dinge zu sagen, als wie wir normalerweise kennen vom Hinduismus. Und in diesen Volkskulturen ist eben zum Beispiel, gibt es auch Besessenheitsphänomene, ja, Gottbesessenheit und so weiter. Also eben ganz andere Dinge, die dann vom Brahmanismus abgelehnt werden. Also, das ist auch wieder ein bisschen schwierig, nicht ganz richtig. Entweder wurden sie totgeschwiegen, abgelehnt eigentlich erst in neuerer Zeit unter dem Einfluss der Engländer. Ja, die Engländer, also im 19. Jahrhundert muss man sich das so vorstellen, ab oder seit eben die Briten in Indien regiert haben, hat sich ganz viel in einer komplexen Verflechtungsgeschichte der Blick auf den Hinduismus gewandelt. Und so wurden teilweise eben auch Ideen der Engländer übernommen, ja, die über gewisse Phänomene geurteilt haben, das ist Aberglaube und also und so weiter. Und dann hat man sich selber dann eine Schamkultur ausgebildet über solche Volkskulte. Aber eigentlich werden, ich habe viele Brahmanen auch getroffen, die einen großen Respekt hatten vor diesen Volkskulten und fanden, dass seien richtige Helden, ja, es gibt dann auch Feuerlaufen und solche Dinge, und die es mit sehr großem Respekt dann von diesen Kulturen gesprochen haben. Also ganz im Gegenteil, was Sie auch jetzt in neueren Hinduismus-Darstellungen lesen, dass die Brahmanen das alles ablehnen und so. Es war viel komplexer. Sie haben gewusst, dass es existiert. Teilweise haben sie das sogar, tun sie das sogar, finden sie faszinierend und bewundernswert sogar, aber es ist nicht ihre Kultur. Und da sehen sie diesen ganzen Reichtum des Hinduismus, der sich nicht so über einen Kamm scheren lässt und wo man immer ganz genau hingucken muss, wovon spreche ich, von welcher Region, warum verwende ich die Sammelbegriffe? Und das hat eben auch seinen Grund, wenn ich den Hinduismus rausstreiche, es ist eine Sammelbezeichnung, aber zugleich sage, es ist trotzdem falsch, wenn man sagen würde, Indien hat, das gibt's gar nicht, den Hinduismus, oder es hat, oder das sind alles einzelne Religionen, weil diese religiösen Traditionen stehen in einem ganz engen Austauschverhältnis und teilen viele Dinge, ja, und es ist mehr, hat mehr so einen Netzwerkcharakter, wenn Sie wollen.
Ja, wie ist das denn? Vielleicht gehen wir mal zu diesem Thema Polytheismus, Monotheismus, Monismus. Woher, eine Frage, also eigentlich eine einfache Frage, aber die bis jetzt für mich noch nicht ganz beantwortet wurde in diesen letzten Folgen, die wir aufgenommen haben zu den Veden, Upanishaden, Mahabharata und so weiter, ist, woher kommen denn überhaupt diese ganzen Götter und Götterfiguren, also sagen wir mal die großen Stars, die heute auch immer noch überall angebetet werden, wie Ganesha und Hanuman und Shiva und Vishnu und so, wann tauchen die denn zuerst auf? Denn in den Veden, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das ja noch andere Gottheiten, oder?
Ja, es sind andere Gottheiten, wobei Shiva und Vishnu finden sich schon in den Veden. Jedenfalls so. Wie soll ich sagen? So erst der Anfang, aber mit die Ausdrucksformen oder so wie die beschrieben werden, die haben das Zeug zu einer Hochgottheit. Ja? Also Shiva gilt zwar also in seiner Gestalt als Rudra ist er der Wilde und eigentlich der Störenfried. Und der nicht so ins vedische Schema passt. Aber als Shiva ist er eben der Auspiziöse und der Allgnädige. Und eine ganz alte Hymne für Shiva, das, Rudra, was Rudram genannt wird, dort erscheint er als tausendköpfig und tausendfüßig, also das heißt, und er wird so beschrieben, dass er in allen Dingen und in allen sozialen Schichten und so weiter ist. Und also diese, eindeutig hat er dort eine Allgestalt und eine universale Form, ja. Und deshalb bringt Shiva schon aus vedischer Zeit her sowas mit, dass das Zeug hat zu einer Hochgottheit. Die wird er dann aber erst zu frühestens, schätzt man, glaube ich, so etwa 4. Jahrhundert vor Christus. Aber so richtig greifbar wird es erst um Anfang unserer Zeitrechnung. Und aber die großen Tempel, wie wir sie heute kennen, der Tempelkult, die Kultbilder, das ist dann nochmal eine spätere Entwicklung, etwa 4. Jahrhundert nach Christus. Also es ist so ein langsamer Prozess. Aber die zwei großen Gottheiten, also die am Anfang ziemlich simultan auftauchen als Hochgötter, das ist sehr interessant, ja, dass eine Kultur und wenn Sie wollen, eine Religionskultur zwei Hochgötter hat. Die andere ist Vishnu. Und Vishnu, das ist genau dieselbe Sache. Er hat auch im Veda sowas, was über ihn im Veda bekannt ist, das hat auch das Zeug für die Entwicklung einer Hochgottheit. Also es gibt zum Beispiel den Mythos, wo er auftaucht als kleiner Wicht oder ja, als Zwerg und ein König verspricht ihm, dass er drei Wünsche erfüllt bekommt. Und er sagte, er will drei Schritte tun und der König lacht und denkt, oh, der kleine Kerl, bringt es zu gar nichts, ja, also nicht mal ein Teil meines Landes will er. Und dann bedeckt er aber, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich weiß nur noch den dritten Schritt, aber mit dem ersten Schritt, glaube ich, bedeckt er die Erde, mit dem zweiten Schritt die Zwischenwelt zwischen Himmel und Erde und mit dem dritten Schritt, der ragt über diese Welt hinaus. Also Sie sehen es, Mythos gibt es ein bisschen unterschiedlichen Versionen oder wie man das auch genau übersetzt und so. Aber ich würde mal sagen, er hat, ja, es ist bereits auch ein transzendenter Charakter da für ihn. Und von daher, beide haben vedische Wurzeln und beide steigen zu gleicher Zeit als Hochgötter auf. Und dann finden wir eben die interessante Sache, dass es dann ja einen Monotheismus gibt, aber der sehr häufig gekoppelt ist auch mit einem Monismus. Also die späteren devotionalen Strömungen haben sich zum Teil gegen den Monismus ausgesprochen, aber wir haben auch eine Bhakti-Strömung, eine devotionale Strömung später, so 15. und 17. Jahrhundert, wie soll ich sagen, die sprechen von einer Liebe zum Formlosen.
Monismus, muss man sagen, ist quasi alles ist auf ein Prinzip rückführbar und Monotheismus heißt, es gibt nur
Eine
eine
Gott,
Gottheit.
ja. Ja, Monismus, ja, wäre ein Prinzip, aber genau. Und das wird meistens dann mit Shankara, also der Advaita-Philosoph, der wird meistens mit Monismus identifiziert.
Der kommt später und der gehört zum Vedanta und das ist quasi eine neue Auslegung der Veden und Upanishaden oder
Nicht ganz,
eine
nein, also
nicht
nicht
ganz?
neu. Also er kommt später, er kommt erst im 7., 8. Jahrhundert. Er war ein Wanderasket und der wichtigste Kommentator der Upanishaden. Aber es gab vor ihm bereits Kommentatoren. Und das ist halt auch eine strittige Frage, wann beginnt der Vedanta? Ja, aber und Vedanta hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist einfach, die Verbalbedeutung ist Ende der Veden, Vedasya Antaha. Und das sind die Upanishaden. Also die Upanishaden sind der Vedanta in der traditionellen Auslegung. Und dann gibt es aber noch quasi das philosophische System, ist kein, ich tue mich ein bisschen gegen den Begriff sträuben, eigentlich auch philosophisches System, weil es waren immer orale Traditionen, Lehrtraditionen, die dann von Lehrer an Schüler weitergegeben wurden. Und so haben sich unterschiedliche Vedanta-Schulen entwickelt, die alle über die Upanishaden sind. Das sind ja nicht so ganz einfache Texte und sie werden sehr unterschiedlich ausgelegt. Eben ganz Kevala Advaita Vedanta, das wird auf Shankara zurückgeführt und das heißt ein strikter Non-Dualismus. Also Nicht-Zweiheit, eine Lehre der Nicht-Zweiheit. Also sie sprechen nicht von Monismus, ja, was wir vielleicht mit Monismus übersetzen würden, aber sie sprechen eben bewusst von also es ist die Negation der Dualität. Das heißt die Negation der Pluralität. Alles ist letztlich ja das eine grenzenlose Brahman, das allen Dingen unterliegt. Ja, und es gab dann aber auch andere im Anschluss an Shankara. Nicht alle waren so glücklich, auch in Indien mit seiner Deutung der Upanishaden. Und dann gab es andere Vedanta-Schulen, die einen differenzierten Nicht-Dualismus gepredigt haben, Vishishta-Advaita. Und dann gab es sogar auch eine dualistische Schule von Madhva. Später, ich glaube, Madhva war im 15. Jahrhundert und Ramanuja mit seinem Vishishta-Advaita im 12. Jahrhundert. Also so hat sich das über die Jahrhunderte auch ausdifferenziert, die unterschiedlichen Vedanta-Schulen. Aber es ist auch eine strittige Frage, ab wann die Upanishaden als eigenständige Gattung gesehen wurden, ja, als Vollendung des Veda, wie das im Vedanta gedeutet wird. Manche sagen tatsächlich, das ist vor allem mit Shankara, er hat das so konstruiert, wenn Sie so wollen. Es kann aber auch schon früher passiert sein, dass sich das wie auseinander dividiert hat. Es gibt einen Veda, das sogenannte Karmakanda, und der Wissensteil, das ist der Jnanakanda. Und der Wissensteil, das sind die Upanishaden. Wir würden sagen, eine mystische Philosophie. Und der Handlungsteil, das sind die ganzen Riten, Opferriten des alten Veda. Ja, und da, das war das Feueropfer, war da das Zentrale.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Und wann kommen diese anderen Gottheiten dazu? Also Sie sagen jetzt, Vishnu, Shiva, die haben wir schon aus vedischer Zeit, aber da tauchen ja noch nicht alle auf.
Ja, also die kommen eher dann aus Unterschichten, wenn Sie so wollen, aus nicht-brahmanischen Kreisen. Auch diese ganze Verehrung und die Art, wie die Götter verehrt werden. Also dass sie werden ja verehrt wie ein bevorzugter Gast. Und man bringt ihnen Wasser und Blumen und Rauch, also alles, was alle Sinne befriedigt da. Und man kleidet sie und so weiter. Und das heißt Puja, diese Verehrung der Gottheiten, das kommt, ja, es gibt so verschiedene Theorien, wie das eingewandert ist, dann in die große Tradition. Ja, das kommt aus der sogenannten kleinen Tradition. ist aber so wichtig geworden, dass die Brahmanen das vollkommen übernommen haben. Und manche, es wurde, ich habe schon gelesen, zum Beispiel wurde argumentiert, dass diese Verehrung anderer, dieser anderen Gottheiten, dass das über die Soldaten also ins System kam, weil die beiden wichtigen Gruppen, das waren immer die Kshatriyas, also die Krieger, Kaste, wie man das nennen würde, und die Brahmanen, die Gelehrtenwelt. Und die anderen, das waren einfach die Herrscher. Und die hatten auch Soldaten und über diese Soldaten und die Eroberung größerer Gebiete als die Gangesebene hat dann eben auch in neue, also geografische Gebiete geführt mit wieder neuen Kultformen. Und so kam halt vieles, wurde dann absorbiert vom Brahmanismus. Also der Indien, der ist bekannt, was der Indologe Michaels den identifikatorischen Habitus nennt, ist bekannt für das, dass zum Beispiel die eine Gottheit mit der anderen identifiziert wird. Ja, eine kleine Gottheit wird dann mit der großen identifiziert. Und so ganz viele Gottheiten mit Shiva wurden Shiva zugeordnet, ja, wurden als eine Avatara-Form oder als eine Manifestation Shivas gesehen. Also, und Hanuman kommt natürlich rein über das Epos Ramayana. Also der Hanuman ist ja, also dieser sogenannte Affengott, er gilt als großer Verehrer von Rama und als das Vorbild für echte Frömmigkeit. Also Hanuman macht alles, um Rama zu dienen und tut sein ganzes Leben quasi ganz selbstlos in diesen Dienst stellen, ja, seines geliebten Rama. Also so kommt Hanuman ins Spiel. Er ist ein Gott und gleichzeitig der ideale Devotee, also der ideale devotionale Verehrer. Und so bei jeder Gottheit muss man im Einzelnen schauen, wo kommt der her? Bei Hanuman ist das jetzt einfach. Und bei der Göttin, da gibt es eben diese Theorie, dass sie zum Beispiel über die Soldaten reingerutscht ist, weil und dass diese Lokalkulturen oft Göttinnenkulte waren und so weiter. Aber dann gibt es eben diese Idee der großen Göttin. Bei der Göttin ist es am auffälligsten, wie unvereinbare, fast unvereinbare Persönlichkeiten unterschiedlicher weiblicher Gottheiten werden in diesen einen Begriff eingeschmolzen, der Shakti. Alle sind eben eine kosmische Macht.
Und wie hängt das dann irgendwann zusammen, wenn wir einerseits sagen, es kommt mit den Upanishaden stark diese Idee des Brahman, dieses Prinzip, des einzigen Prinzips, auf dem alles basiert und auch die Idee der Wiedergeburt des Karmas und gleichzeitig haben wir aber dann noch diese ganzen Götter. Wie hängt das zusammen? Weil man kann ja. Also wie funktioniert diese Idee, dass wir ganz viel Gottheiten in der Welt haben und gleichzeitig geht es aber auch viel um das, was ich im Leben tue und man wird ja sowieso wiedergeboren, weil im Christentum ist es ja so, wir haben diese Gottvorstellung und der ist natürlich in der Welt auch, aber wir haben auch diese jenseitige Vorstellung, dass dann das Reich der Götter ist oder sowas. Das muss ja im
Das,
Hinduismus anders
nee,
funktionieren.
das gibt's auch. Na, also Sie haben jetzt aber zwei Fragen gestellt, die man separat beantworten muss. Also
Gerne.
diese Frage nach dem Verhältnis von Brahman und diesen personalen Gottheiten. Und die sind natürlich auch, von Brahmanen sind die oft auch identifiziert worden. Ja, dass in diesen Gottheiten, also zum Beispiel auf eine Art, dass letztlich das formlose göttliche Prinzip sowohl in Shiva als auch in Vishnu vorhanden ist und deshalb diese Gottheiten letztlich eins sind. Also um nur ein einfaches Beispiel. Es gibt noch andere, viele andere. Wahrscheinlich wären das noch bessere Beispiele, aber sie wären komplexer. Ich will es ja hier jetzt nur kurz illustrieren. Also so wurde das
Ja.
eigentlich gar nicht als Widerspruch aufgefasst. Es gibt schon Traditionen, die das als Widerspruch aufgefasst haben. Wahrscheinlich am meisten diese Tradition von des heiligen Chaitanya. Warten Sie mal, ich glaube, das war 16. Jahrhundert, dieser große bengalische Heilige, auf den die Hare Krishna-Bewegung zurückgeht. Und die haben dann, oder überhaupt diese sehr emotionalen, sehr ekstatischen Krishna-Verehrer, die haben gesagt, also wir wollen überhaupt gar nicht Gott werden. Wir wollen nichts mit Brahman zu tun haben. Also sie haben das als eine niedere Form angeschaut und Krishna als die höchste. Sie sehen, so gab es dann unterschiedliche Hierarchien und die sagten, wir wollen gar nicht ewig dann, wir wollen gar nicht die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, sondern wir wollen ewig in dieser Welt sein und Krishna dienen. Und die haben auch eine ausgeprägte Vorstellung einer Paradieseswelt geschaffen, Vaikuntha, ja, wo Krishna ewig in ewiger Jugend seine Spiele, wie nennen sie das, mit den Kuhhirtinnen, und sie tauchen dann ganz ein in diese Paradieseswelt. Also, und das wollen sie auch, das ist eine nachtodliche Vorstellung, die dann auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Jetzt habe ich aber schon was gesagt über Wiedergeburt und Befreiung. Es ist so, es ist ähnlich wie im Buddhismus, dass man jedenfalls in dieser alten brahmanischen Tradition, die mit den Upanishaden zusammenhängt, Sie haben recht, dass dort erstmals in den Upanishaden rudimentär erstmals die Wiedergeburtslehre formuliert wird, noch als Geheimlehre. Aber es zum Beispiel im Advaita Vedanta spielt die Wiedergeburt gar nicht so eine wichtige Rolle. Und generell im Vedanta oder ich glaube in der, was als Upanishadenphilosophie bekannt wurde, will man ja aussteigen. Man will nicht eine Wiedergeburt. Das
Ah ja.
wäre ja sogar eine gute Wiedergeburt, ja, wenn man auch nicht in einem Tier oder einem Wurm wiedergeboren wird oder weiß nicht was. Sogar wenn man in einem Palast wiedergeboren wird und so weiter. Das will man nicht. Das wäre wie ein goldener Käfig. Man will aussteigen aus diesem weltlichen Getriebe. Und hier gibt es die Möglichkeit, also nie mehr wiedergeboren zu werden. Und das wird eigentlich gesucht. Also zum Beispiel im Advaita Vedanta, was sehr eine wichtige Idee wurde, die Idee von Moksha. Also Moksha ist das vierte, auch wieder im Brahmanismus, das vierte menschliche Lebensziel neben Karma, man will Genüsse, man will Artha, man will Reichtum, man will Dharma, man will ein ethisches Leben leben, man will Ethik, Moral. Aber über dem und unabhängig von diesen drei gibt es eben Moksha, die Befreiung von all dem.
Ah, okay.
Und so wurde zum Beispiel auch die Bhagavad Gita unterschiedlich ausgelegt, je nach traditioneller Strömung, je nach Tradition. Die einen sagten, oder das kann man in die Gita reinlesen, man will vielleicht immer wieder wiedergeboren werden, aber man identifiziert sich eben nicht mit diesem Leben, weil man ganz auf den Gott ausgerichtet ist. Und dann bekommt das Ganze eine andere Dimension. Ja, auch eine neue Geburt bekommt eine andere Dimension. Es ist eine Art Befreiung. Und die anderen, eben diese Advaita-Vedantischen Strömungen, also vor allem die, aber auch andere, die würden sagen, nein, man will endgültig raus, man will nichts damit zu tun haben. Also so, was das fand ich auch am Anfang meines Studiums des Hinduismus eigentlich sehr verwirrend, diese verschiedenen Eschatologien. Also Eschatologien heißt, was kommt nach dem Tod, ja? Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Vorstellungen, die nicht miteinander unbedingt, also die nicht integriert wurden, die nicht, teilweise wird dann versucht, das eine dem anderen unterzuordnen oder na, zuerst kommt das und dann das oder du wirst ein besserer Mensch und dann kannst du dich erst befreien und so weiter und so fort. Aber eigentlich grundsätzlich gibt es einfach unvereinbare Vorstellungen und die Widersprüchlichkeit bleibt bestehen. Und das ist eben ein weiterer typischer Punkt im Hinduismus. Vorher hatte ich von diesem Identifikatoren Habitus gesprochen, aber was auch sehr typisch ist, ist diese sowohl als auch Mentalität. Ja, es ist sowohl als auch.
Und das Kastensystem, ist das auch in den frühen Texten irgendwie begründet und wird aber heute auch in einer ähnlichen Form noch anerkannt?
Das ist auch wieder ganz schwierig. Also,
Ja, jede Frage, ja.
ja, also, um es mal zuerst einfach zu sagen, ja, das ist auch, geht auch bis in alte vedische Texte zurück. Vor allem Purusha Sukta wird als ein Gründungsdokument der Kasten angeschaut, weil es dort heißt, der Urgeist oder der höchste Geist, der also die ganze Welt durchdringt und über die Welt hinausgeht, der Purusha oder der kosmische Urmensch, so wird es auch übersetzt, der aus dessen Gliedern und also Teil, Haaren und so weiter, ist alles entstanden. Aus seinen Armen die Krieger, aus seinen Beinen die Vaishyas, aus den Füßen die Shudras, aus dem Kopf oder dem Mund die Brahmanen. Also, und daraus wurde dann, da haben die Brahmanen recht auch selber dran mitgefeilt oder waren die hauptsächlichen, wie soll ich sagen, Erfinder dieser Kastenhierarchie, dass die sich quasi mit diesem Kopf, ja, der Kopf ist das höchste im Menschen, die Füße das niederste, das schmutzigste, haben sie eine Ideologie, eine Hierarchie geschaffen. Aber es ist so, es wird auch argumentiert, also so ein Reform, Swamis, wie Swami Chinmayananda, der sagt, ja, also das ist doch völliger Blödsinn. Ah ja, und Tejomananda, andere Swamis, ich denke jetzt an eine bestimmte Verfilmung, die heißt Upanishad Ganga, eine Fernsehserie. Und dort heißt es typischerweise, das ist doch eine totale Verfälschung dieses berühmten alten Textes, Purusha Sukta, das sagt ja gerade, dass das Urwesen in alles einging, ja, in alles gleichermaßen. Und die Füße sind doch nicht kein schmutziger Teil. Sie stehen auf der Erde, sie sind auf der Ebene der Erde und die Erde ist das, was alles trägt. Wie kann man nur so eine Hierarchisierung vornehmen? Und die würden auch sagen, also ein anderer Text, der dann das Kastensystem nach den meisten Interpreten das diese Kastenhierarchie stützen würde, ist die Bhagavad Gita. Aber das seien auch so Reformer, moderne Reformer oder ebenso diese Upanishad Ganga. Nein, das war eigentlich die größte Sünde im Hinduismus, dass man aus diesem System von unterschiedlichen sozialen und Berufsgruppen, dass man daraus eine erbliche Hierarchie gemacht hat. Also, dass man daraus ein erbliches System gemacht hat. Und die würden dann auch so argumentieren, jedermann ist quasi geboren als Shudra, also als niederste Kaste, und Brahmane wird man nur durch ein nobles Verhalten. Ne? Also so, und aber sie stützen sich dann erstens, also für sie ist dann die Bhagavad Gita selber ein Beweis, das ist jetzt zu kompliziert, das genauer auszuführen. Und sie sagen zum Beispiel auch in der Upanishad, in der Chandogya Upanishad, eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der heißt Satyakama, heißt der, glaube ich, ja. Und der ist aber geboren quasi aus häuslicher Prostitution. Ja, seine Mutter hat ihn, wohl weiß nicht, wer der Vater ist. Und er möchte gerne den Veda lernen, der kleine Satyakama, und geht zu einem berühmten Meister. Und der Meister fragt ihn, ja, wie heißt du? Wie ist der Name, dein Vaters Name? Und dann sagt er, wie heißt du? Dann sagt er Satyakama Jabala. Und Jabala ist eben der Name der Mutter. Und es wird dann weiter, und er sagt, den Namen meines Vaters kenne ich nicht, weil hat meine Mutter mir gesagt. Ja, sie hat in vielen Haushalten gedient. Und dann akzeptiert dieser Vedanta-Meister in der Upanishad, ich nenne ihn jetzt mal Vedanta-Meister, der akzeptiert den kleinen Jungen doch als seinen Schüler, weil er sagt, er hat die Wahrheit gesprochen. Und quasi, wer die Wahrheit spricht, ist ein Brahmane. Ja? Also das, solche Sachen kann man dann eben in den alten Texten, also wenn man so ein bisschen so auch teilweise gegen den Strich liest, kann man vieles finden. Aber natürlich haben Sie recht. Egal, warte, ich möchte das gar nicht kleinreden. Über die Jahrhunderte gab es eine sogenannte Kastenhierarchie. Es ist einfach ein bisschen falsch ausgegangen. Auch Kaste ist ja ein portugiesischer Begriff. Und was eigentlich gemeint ist, ist so die Familienabstammung, Jati und Varna, was als Kaste übersetzt wurde. Das sind eben diese vier Gesellschaftsgruppen, die es aber so in Reinform praktisch seit Jahrhunderten gar nicht mehr in Indien gibt. Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche sogenannte Kasten oder und meistens, und die sind, zeichnet sich aus durch ein bestimmtes System von wechselseitigen Dienstleistungen. Wer wem eine Dienstleistung erbringt, das bestimmt dann hi den hierarchischen Platz in der Gesellschaft und so weiter. Also zum Beispiel die Wäscher sind eine niedere Berufsgruppe, auch weil sie den Dreck von anderen Leuten wegwischen, ja. Die Gerber sind eine niedere Berufsgruppe, weil sie sich mit Tierhäuten arbeiten und so weiter. Also von daher, also es gab dieses Varna-System und dieses Jati-System über die ganzen Jahrhunderte, aber eigentlich muss man auch da wieder sagen, das hat sich dann nochmal verfestigt in britischer Zeit. Es gibt sogar eine Theorie, des Briten, ich glaube, es ist ein britischer Forscher und ich glaube, aber ich kann es fast beschwören, er heißt Dirt. Und der hat quasi die Theorie aufgestellt, dass die Kaste ein Konstrukt der Engländer war. Und zwar in dem Sinne, dass die Briten wollten die Bevölkerung erfassen und haben dann so Inventare gemacht und Volkszählungen und so weiter. Und da mussten dann die Leute anstreichen, was sie sind. Vorher wussten sie gar nicht, zu welcher Kaste quasi sie gehören. Und so kam es dann zu einer Festlegung eines viel flexibleren Systems. Also um es jetzt ganz einfach diese Theorie zu sagen. Und die hat doch manches für sich. Also über diesen Zensus der Briten, also wurde die Gesellschaft eigentlich erst zur Kastengesellschaft.
Nicolas Dirks, Case of Mind, ich sehe es hier gerade, ja.
Ja, genau, Case of Mind, ja, Dirk.
Jetzt sind wir schon fast hier am Ende angekommen. Dieser Folge. Was würden Sie denn vielleicht noch am Ende sagen? Vielleicht nicht, was muss noch gesagt werden zum Hinduismus, aber gibt es noch vielleicht ein Missverständnis, dem man im Westen oft aufgesessen ist in Bezug auf den Hinduismus, das man vielleicht ausräumen könnte oder wo sich eine andere Perspektive anbietet?
Ja, ich vielleicht, weil Sie das Wort selber verwendet haben, wäre es das Wort Polytheismus. Das wäre ein bisschen vielleicht ein Missverständnis, weil innerhalb dieses, klar, gibt es viele Götter und sie werden alle akzeptiert von allen, ja? Aber die einen sehen eben in dieser Gottheit den höchsten Gott und die anderen in der anderen. Also eigentlich ist es ein, wie auch Frau Malina Ihnen vielleicht gesagt hat, das ist ja ihre Theorie und ich finde die sehr, sehr überzeugend, dass es ein, oh, wie nennt sie das? Also ein Monotheismus und auch zusammen mit Monismus. Ich kriege es jetzt nicht zusammen. Jedenfalls, dass die der Begriff Polytheismus ein bisschen in eine falsche Richtung führt oder falsche Assoziationen weckt, ja. Aber gleichzeitig werden eben eine Vielfalt von Göttern akzeptiert und von daher kann man schon sagen, es ist ein polytheistisches System. Aber im gelebten Hinduismus spielt der Polytheismus keine Rolle. Da ist es ein Monismus und ein Monotheismus. Um diese Ismus, das sind ja auch alles westliche Kategorien bezeichnet. Wissen Sie, da müsste man jetzt noch auch genauer nachfragen, was sind denn also die einheimischen Benennungen? Ja, wie ich vorher sagte, Advaita Vedanta, was als die Tradition angeschaut wurde, die am meisten monistisch ist. Aber sie nennen sich die Lehre der Nicht-Zweiheit. Also es ist ein bisschen was anderes. Also sie sehen, es sind teilweise, und man muss dann sehr tief hineingehen, um genau zu wissen, was dann der Unterschied ist und wie sie das begründen, die Nicht-Zweiheit und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, und dann so gibt es noch viele, viele andere Dinge. Also über die Identifizierung des Hinduismus mit der Kuh und weiß nicht was alles. Aber das wären alles noch mal neue Themen und was man anderes mal die Missverständnisse zum Hinduismus oder das die Bilder zum Hinduismus, mit denen man aufräumen sollte, das wäre noch mal ein eigenes Thema.
Ja, kann man dann vielleicht doch mal an anderer Stelle machen. Dann bleibt mir jetzt erstmal nur Ihnen zu danken für diese ganzen Einblicke in dieses komplexe Thema.
Ja, gern geschehen und ich hoffe, es hat was gebracht und war nicht zu verwirrend.
Nein, das hat uns, glaube ich, also ich glaube, ein bisschen verwirrend ist es natürlich, aber es ist auch immer ein erster Schritt, dann wieder später nochmal mehr zu lernen. Genau, und wir anderen hören uns hier dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.